Willkommen bei Hau weg das Leder, dem Blood Bowl Podcast.
Freut euch auf News, Action und Geschichten aus dem Blood Bowl Universum.
Macht euch bereit, denn wir starten
mit dem Kickoff. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde des Blutsports. Ich bin dem Jan heute zuvor gekommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hau weg das Leder. Ich hoffe, ihr seid alle gut durch den Winter gekommen, ohne allzu viele Problemchen und Krankheiten und so weiter. Hier, Omikron ist ja überall und ich hoffe, es geht euch einfach gut. Ne? Jan, wie geht's denn dir, mein Liebster?
Ja, jetzt wieder ganz gut. Ich wollte mich gerade bereit machen für eine Anmoderation und habe während deines Satzes jetzt die ganze Zeit die Luft angehalten, weil ich dachte, na, vielleicht braucht er Hilfe. Du brauchtest keine. Vielen Dank für die wundervolle Anmoderation. Wie schon gesagt, ich bin Jan, bei mir ist der wunderbare Regelfuchs Mario und auch ich hoffe natürlich, ihr seid alle gesund durch den Winter gekommen. Mario, was machen wir denn heute?
Wir machen heute Folgendes. Es sind ein, zwei, drei kleine News, die ich zu berichten habe. Und ansonsten darf ich mich heute mal entspannt zurücklehnen, denn du hast die Goblins für uns vorbereitet und möchtest ein kleines Spotlight für diese kleinen, hinterhältigen Rabauken machen.
Ja, kleine, hinterhältige Rabauken. Sehr gerne.
Gucci.
Dann hau doch mal raus.
Dann hau ich mal raus. Es gibt gar nicht so viel zu erzählen. Erst einmal gibt es den Nurgle-Pitch wieder zu kaufen oder besser gesagt eine neue Version des Nurgle-Pitches zu kaufen und in meiner Meinung nach sehr hässliche Nurgle-Würfel ebenfalls, die man mittlerweile schon kaufen kann. Wir sind ja schon ein bisschen hinterher. Das Vorbestellen ist schon vorbei, aber ihr könnt euch, wenn ihr sie haben wollt, sehr hässliche Nurgle-Würfel kaufen, was ja eigentlich ja auch zu Nurgle passt, ne? Wäre ja auch komisch, wenn du schöne Würfel hast zu einem hässlichen Team. Also halt.
Ja, jein. Ich würde da direkt reingehen, weil du hast sie mir gerade schon gezeigt und ich finde, ja, klar, Nurgle ist jetzt nicht so für seine Ästhetik bekannt, aber die Würfel sind wirklich faul designt, finde ich. Die sind einfach faul designt und unpraktisch.
Also ich besitze ja so gut wie alles von meinem Nurgle-Team. Aber diese Würfel werde ich mir bestimmt nicht kaufen, weil ich finde sie einfach ästhetisch nicht ansprechend. Ich habe schon gehört, weil die Würfel von GW ja auf den Bildern meistens heller sind, als sie eigentlich sind, dass die Würfel in echt gar nicht so schlecht sind oder so scheiße aussehen. Ich persönlich halte aber jetzt mal die Finger davon weg und gönne meinem Bankkonto eine kleine Ruhepause.
Zumal du auch schon welche hast von Nurgle, oder?
Nee, es gibt die alten Nurgle-Würfel auf eBay irgendwie für 50 oder 80 Euro zu ersteigern und das ist mir ehrlich gesagt zu viel Geld. Aber ich habe einen Nurgle-Pitch, einen alten noch. Den habe ich sogar für den Originalpreis von 36 Euro irgendwie ergattern können. Da war ich sehr zufrieden.
Der ist nämlich schön im Nurgle-Sinne. Der ist wirklich detailverliebt, da habe ich das Gefühl, ja, da hat man sich Gedanken gemacht und der ist richtig hübsch geworden und richtig satt und überladen mit kleinen Details, aber diese halbtransparenten Würfel finde ich nicht gut.
Nee, also ich gucke mir jetzt auch gerade nochmal den aktuellen Nurgle oder den neu bedruckten Nurgle-Pitch an und finde den tatsächlich nicht so schön gemacht, also da ist der alte definitiv schöner. Also der ist definitiv auch wieder schön gemacht, ohne Frage, aber ich finde den anderen einfach detailverliebter, wie du das so schön gesagt hast. So viel zum Nurgle-Teil. Ansonsten gibt es noch ein, zwei kleinere Andeutungen, sage ich schon, ein, zwei Ankündigungen. Und zwar, die Goblins haben Verstärkung bekommen. Also nicht nur die Goblins, aber hauptsächlich die Goblins. Und zwar, zwei alte Starspieler sind zurück aufs Feld geballert gekommen. Und zwar einmal Fungus the Loon, also ein Loony mit einer Ball and Chain. Und Bomber Dribblesnot, den kenne ich auf jeden Fall noch aus dem alten Regelwerk. Ja, ein Bombardier der Goblins. Die haben wieder sehr schöne Figuren bekommen. Also ich finde, die sehen echt geil aus, schön gemacht. Mir persönlich gefällt der Bombardier besser. Ich finde den geiler. Aber auch an dem Loony kann man auf jeden Fall was Schönes finden. Und wenn man diese Figuren nicht als die Starspieler spielen möchte, kann man sie ja auch theoretisch auch als die normalen Goblins benutzen. Also halt, ne, für die Dirty Player. wenn man das so möchte.
Ich mag an dem Fungus the Loon, the Loon, oh, TH heute nicht mehr, schon wieder spät. An dem Looney mag ich besonders übrigens die Popcorn-Tüte, die auf der Base liegt. Den fand ich besonders großartig. Habe ich 2 Minuten gebraucht und dann gesehen, ich dachte, was soll das sein? Aber ich nehme an, da liegt eine Popcorn-Tüte auf dem Boden, ja. Was ich ein bisschen geil finde. Mag ich gern Bomber, Dribble, Snot, ja. Nein, gefallen mir beide.
Das ist doch schön. Da sind wir uns mal einig.
Endlich.
Ansonsten hat uns die Warhammer-Community mit ein paar Regeln geupdatet. Und zwar gibt es 6 Starspieler, die ansonsten nur in den Spike-Magazinen aufgetaucht sind. Kann man jetzt die Regeln, also quasi die Charakterkarten der Spieler, sich runterladen, damit man sie auch benutzen kann mit den richtigen Regeln und sie nicht irgendwie erraten muss. Das sind einmal Frankenstein, Barik Farblast, Creek the Verminator Rust Gouger, Max Spleen Ripper, Skiller Anfigrim und Willem Cheney. Die könnt ihr euch auf der Website Warhammer Community unter den Artikeln für Blood Bowl gerne reinziehen, falls ihr sie noch nicht schon habt. Und dann gibt es eine neue Sache, die man kaufen oder vorbestellen kann. Und zwar der Almanach, für das dieses Jahr ist angekündigt worden. Ja, wenn man ihn unbedingt haben will, haue man zu. Ich lasse erstmal die Finger davon. Ich glaube, 2022 wird ein neuer rauskommen und der wird sich dann mehr lohnen für mich. Jan, wie siehst du das?
Das ist die Frage. Ich habe jetzt von einigen Leuten schon gehört, bedeutet die Herausgabe eines Almanachs für 2021, dass wir erstmal mit keinen Neuerungen mehr rechnen müssen, weil, also sie würden ja keinen rausbringen, wenn sie der Meinung wären, wir updaten sowieso alle 2 Wochen noch mal was Neues, dann würde sich ein Almanach vermutlich nicht lohnen, es sei denn, man sieht das von einem wirtschaftlichen Standpunkt, so wie du das befürchtest. Sie bringen 22 einen raus, werfen trotzdem noch weiterhin Updates auf den Markt und bringen dann 23 gleich den nächsten. Ist natürlich möglich, dass das so ist. Ich werde ihn mir vermutlich trotzdem kaufen, den 22er. Allerdings habe ich auch bei vielen Spike-Magazines ausgesetzt, die du ja besitzt. Deswegen hast du, glaube ich, einen größeren Überblick über, also einen vollständigeren Überblick über das aktuelle Roster oder sagen wir mal eher über die Vielfalt der Roster. Und das fehlt mir teilweise, der Überblick. Deswegen werde ich ihn mir wohl kaufen, auch wenn er 40 Euro kosten wird, was ich natürlich recht teuer finde. Aber auch hier kann ich mich nur wiederholen, ist halt kein billiges Hobby, haben wir vorher gewusst.
Ja, das ist auch wieder richtig. Ich meine, alles, was mit GW zu tun hat, ist nicht gerade billig.
Eben.
Aber es ist tatsächlich, also auf dem Almanach steht 2021 drauf. Also
ach, spannend.
22, ja, deshalb.
Aber bedeutet das, dass da quasi nur Neuerungen, die bis 31.12.21 rausgekommen sind, drin sind? Also alles, was jetzt nachkommt, dann nicht mehr?
Also ich glaube tatsächlich, der wurde am 1. Dezember roundabout quasi erstellt. Das braucht natürlich immer eine Zeit, bis es gedruckt ist. Ich nehme an, das wird auch irgendwie in, keine Ahnung, China, Thailand, wo auch immer gedruckt. Und muss dann erstmal overseas nach UK rüberkommen, weshalb der 21 heißt. Und aktuell ist ja eh irgendwie so die ganze Maschinerie, egal ob das über Kickstarter ist oder GW etc. pp., die haben ja alle immer noch Schwierigkeiten wegen Corona und so weiter. Alles, was overseas gemacht wird, hat Probleme. Deshalb kann es gut sein, dass einfach da ein Schiff liegen geblieben ist und einfach nicht rüberkam, weshalb wir den Almanach 21 jetzt erst bekommen. Also ich glaube, das letzte FAQ, was im November dann auch rauskam, ist da auf jeden Fall noch mit drin. Aber ansonsten ist da wahrscheinlich nicht viel Neues drin. Also halt einfach nur alle Regeln, die aktuell halt nochmal zusammengefasst werden. Alle Starspiele, die angekündigt wurden. Alles, was in den Spike-Magazinen aufgetaucht ist. Und ja, also ich glaube nicht, dass uns da was Neues erwarten wird. Kann aber auch verstehen, wenn, wie du sagst eben, dass du einfach den kompletten Überblick noch behalten möchtest und alles in einem schicken Buch haben möchtest, dann bitte, bitte gerne zuschlagen. Ich meine, ich habe mir ja die Deathzone gekauft, dann kannst du dir ja jetzt den Almanach kaufen.
Genau, so ungefähr, dann teilen wir uns das auf jeden Fall auf. Richtig gut. Danke, gibt es sonst noch was? Irgendwelche Neuigkeiten?
Also eine Kleinigkeit gibt es noch, und zwar ist die just erst gestern passiert, oder also heute ist quasi Facebook und so weiter explodiert vor Neuigkeiten, denn es wurde auf Twitter ein GW-Modell gepostet. Der gute Herr hatte sich eigentlich den neuen Rattenoger gekauft, aber als er ihn ausgepackt hat, war da plötzlich ein Yeti drin, und jetzt wird spekuliert, gibt es ein offizielles GW Norse Team oder was soll das sein? Gehört es überhaupt zu Blood Bowl dazu? Ist es geleakt worden von GW persönlich? Weil ich irgendwie gelesen habe, GW macht das anscheinend öfter, aber meistens irgendwie mit so einer crappy Asbach-Uralt-Kamera, wo man die Bilder irgendwie so ganz schwummig nur erkennen kann, aber ist ja wurscht. Ja, das ist gerade aktuell noch so passiert. Jan, wie siehst du das? Fändest du ein offizielles GW Norse Team interessant?
Ich fände es auf jeden Fall nicht uninteressant, was sie draus machen. Ich kenne halt mittlerweile eine ganze Menge wirklich sehr schöner Norse-Teams von anderen Herstellern. Deswegen ist jetzt meine Vorfreude ehrlich gesagt nicht so überragend. Mhm. Weil ich mir denke, ja, ist okay. Ist nicht das, wonach der Markt jetzt lechzt, meiner Meinung nach, aber es würde mich auf jeden Fall nicht stören. Ich bin ja sehr zuversichtlich nach dem letzten Korn-Team, was ich ästhetisch super schön fand. Also es hat mir sehr, sehr gefallen, dass da was Cooles bei rauskommt. Von daher, bitteschön, also sehr, sehr gern.
Ja, also ne, es wird ja auch spekuliert, es könnte ja auch theoretisch ein geupdatetes Vampir-Team kommen. Und dass die Vampire jetzt auch einen Big Guy bekommen, könnte auch möglich sein. Also wenn man sich das Modell so anguckt, wäre jetzt auch, wenn man den halt irgendwie ein bisschen düsterer statt jetzt so in Richtung Hellblau anmalen würde, könnte das auch theoretisch ein Big Guy für die Vampire sein. Und die Vampire sind ja schon länger irgendwie im Gespräch. Also ich erinnere mich irgendwie an Ende 2020, als die neue Version rauskam, da wurde ja schon so spekuliert, ja, vielleicht ein neues Vampir-Team und so weiter. Das wäre ja auch noch möglich, weil ich meine, also die Hochelfen wurden ja quasi diese alten Teams ja nochmal mitgegeben, also halt die man nochmal kaufen konnte, die alten Zinnfiguren, die alten Vampire auch nochmal zum Kaufen gab, weshalb wir dann beschlossen hatten, dass es höchstwahrscheinlich keine neuen geben wird. Ist die Frage, ne? Was da wohl bei rauskommt. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Aber das sind so aktuell die aktuellen Neuigkeiten, die es gibt. Ich sage viel cool, aktuell, gerade aktuell, ne?
Ganz schön aktuell.
Genau.
Sie erleben Mario Brutschin bei Wortfindungsschwierigkeiten.
Ja, dann gebe ich die Bühne frei. Der Blood Bowl Pitch soll ertönen in allen möglichen Spezialgeräuschen und lasset die Spiele der Goblins beginnen.
Ich habe eine leere Flasche, warte.
Nee, mit so einer großen Flasche funktioniert das nicht.
Das funktioniert gar nicht. Also, mein lieber Mario, Goblins. Warum Goblins? Weil sie einfach arschlustig sind. Ich habe das schon lange vorgehabt. Ich habe ja auch ein Goblin-Team hier liegen. Das ist nochmal ein anderes Thema, weil das ja mein rotes Tuch ist, mein persönliches. Weil ich die Box von GW für die Goblins ehrlich gesagt eine Frechheit finde. Also da ein Spoiler, da sind halt nur Linemen drin. Das habe ich tatsächlich ja nicht geglaubt. Ich glaube, ich habe es irgendwann schon mal erwähnt. Ich habe die gekauft.
In der letzten Episode, als wir es über die Dirty Player hatten.
Vermutlich. Und ich muss es leider nochmal sagen, shame on you. Das ist wirklich nicht okay. Das ist eine Box mit 12 Linemen. Das finde ich sehr, sehr schwach. Und da habe ich mich sehr drüber geärgert und ärgere mich auch immer noch drüber. Weil, und da kommen wir jetzt gleich zu, wenn wir uns das Roster en Detail angucken, mit den Linemen ist es leider nicht getan. Ich finde den Flufftext zum Goblin-Team schon mal großartig. Da steht im Prinzip drin, Goblins sind schon unangenehme Fans. Aber auf dem Spielfeld reißen sie halt eigentlich gar nichts. Sie sind dafür bekannt, dass sie am laufenden Band schummeln, was ich großartig finde. Ja, so wie das hier beschrieben ist, erinnern mich die Goblin-Fans auch direkt an die Fans der Buffalo Bills, der NFL. Das sind ja diejenigen, die immer auf Tische springen und dafür bekannt sind, ordentlich Randale zu machen vor dem Spiel. Da musste ich sofort dran denken. Ich habe das gelesen und gedacht, so kein Mensch will irgendwie in ihre Nähe kommen. Die stinken, suchen Streit. Nur so ein Scheiß. Nichts gegen Buffalo Bills Fans. Also, ich will euch das damit nicht vorwerfen. Aber irgendwie hatte ich die Bilder von springenden, nackten Buffalo Bills Fans im Kopf, wie sie von ihren Vans auf Tische springen, um sich zu zerschmettern. Und ich musste da an Goblins denken.
Da du ja noch gar keine Goblins angemalt hast, würde es sich ja anbieten, die Buffalo Bills jetzt zu nehmen, als Vorlage.
Als blau-weiß, ja. Meinst du?
Ja.
Das ist eigentlich eine geile Idee. Das muss ich mir notieren. Das ist eine geile Idee. Die Buffalo Goblins in blau-weiß. Also hier steht, das möchte ich noch mal kurz erwähnen, Goblin-Fans sind überall in der alten Welt für den Ruf bekannt, Stunden vor dem Spiel aufzutauchen, sich zu betrinken, Streit anzufangen, anzüglich und beleidigende Lieder zu singen und überall, wo sie hingehen, für Scherereien zu sorgen. Ich finde, ehrlich gesagt, ist damit schon alles gesagt. Also in der Blood Bowl-Welt, die ja sowieso alles andere als konfliktscheu ist, sowas noch hervorheben zu müssen, finde ich, ist bedeutsam. Aber schauen wir uns doch mal den Roster an, denn der ist sehr, sehr, sehr lang. Wie wir feststellen werden, die haben sehr viele verschiedene Positionals. Die meisten sind einzigartig. Ich würde es jetzt wieder so machen, ich gehe kurz auf das Positional ein und dann auch direkt auf meine Idee mit der Skillung. Und dann würde ich dir Raum geben, deine Gedanken dazu zu äußern oder mich zu berichtigen oder auf etwas hinzuweisen, das ich eventuell vergessen habe, lieber Mario.
Ja, und da wir ja schon eine Sonderepisode über die Dirty Player gemacht haben, müssen wir jetzt nicht mehr im Exemplar nochmal rausstellen, was ein Ball and Chain etc. pp. Macht, ne?
Als hätten wir ein langfristiges Produktionskonzept, mein Lieber.
Was wir nicht haben. Manchmal sind wir gar nicht so dumm.
Nee, das kommt vor. Wir haben unsere lichten Momente. Egal, wir schweifen ab. Interception, wir gehen über zum Roster. Ganz oben steht 0 bis 16 der Goblin Lineman. Das ist der Standardspieler der Lineman. 0 bis 16 dürft ihr mitnehmen. Der kostet 40.000, hat einen Bewegungswert von 6, Stärke 2, Gewandtheit oder besser Geschick 3+, Wurfgeschick 4+ und Rüstwert 8+. Ich finde, was hier mir positiv auffällt, ist erstmal ein Wurfgeschick von 4+, ehrlich gesagt. Das ist 50-50, das ist keine Katastrophe. Dafür, dass er nur 40.000 kostet. Movement 6 ist in Ordnung, Stärke 2, es ist halt ein Goblin, er ist sehr klein. Goblins sind so um die 1,40, 1,50 groß in der Regel. Also wie 14-jährige Kinder, roundabout. Deswegen Stärke 2 absolut nachvollziehbar. Er bringt aber ein paar Fertigkeiten mit. Und Merkmale. Und zwar hat er von Haus aus Ausweichen, er ist kleinwüchsig und lebensmüde. Ausweichen ist relativ klar, bezieht sich natürlich auf die Blockwürfel, für die vielleicht noch neu dabei sind, soll es ja immer wieder geben, dass neue dazukommen. Ganz kurz muss ich eine Klammer drum machen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich der Facebook-Gruppe, ganz häufig lese ich da, ja, ich bin wieder ganz neu oder nach 20 Jahren quer eingestiegen und so weiter und wie ist denn das so und so. Ich freue mich da jedes Mal riesig drüber, dass ich denke, geil, diese Community wächst dann doch und irgendwie ist es doch nicht so nischig und so klein. Es kommen immer wieder Leute dazu. Von daher ist vielleicht auch nochmal das Erklären von im Prinzip Basics gar nicht total bescheuert. Bitte, Veteranen, verzeiht mir, ihr könnt vorskippen immer so roundabout 5 Sekunden, dann bin ich auch durch. Also, zurück zum Thema. Ausweichen ist eben ganz klar. Wenn das entsprechende Ergebnis auf den Würfel gewürfelt wird, dürft ihr ausweichend geltend machen, um hier nicht down zu gehen. Kleinwüchsig bedeutet, dass wenn ihr durch Tackle Zones ausweicht oder aus einer Tackle Zone heraus ausweicht, ihr keine Modifikatoren für Tackle Zones bekommt, sondern ihr weicht immer auf das Standardgeschick des Goblins aus. In dem Fall ist das die 3+. Und selbst wenn ihr fallen solltet, ausweichen gibt euch hier einen Reroll. Ist natürlich schon mal gar nicht schlecht. Lebensmüde bedeutet nichts anderes, als dass der Spieler von Trollen geworfen werden darf. Denn das dürfen nur Spieler, die eben lebensmüde sind. Das macht aus dem erstmal, finde ich, einen ganz soliden Spieler. Wichtig noch, primär hat er Zugriff auf Geschick und sekundär auf allgemein Passing und Stärke. Ich finde ihn nicht schlecht für 40.000. Es ist ein Goblin, aber Rüstung 8+ ist erstmal ganz okay, könnte schlimmer sein. Ausweichen und kleinwüchsig macht ihn verhältnismäßig, und ich sage hier absichtlich verhältnismäßig, widerstandsfähig. Oder bist du anderer Meinung?
Ja, ich wollte nur kurz einwerfen, dass du bei kleinwüchsig vergessen hast, dass er schon auf die 8, nee, anstatt auf die 8 und die 9 K.O. ist, ist er schon auf die 7 K.O., was ja auch kleinwüchsig mitmacht. Und wenn du die 10 würfelst, die 10 würfelst, bist du automatisch badly hurt. Aber
ja, das stimmt.
Irgendwie was anderes
also es gibt eine extra Tabelle für kleinwüchsige Spieler, wenn sie dann aufs Gesicht kriegen. Da hast du absolut recht. Das betrifft auch den, natürlich. Also das kann ich vorgreifen. Alle Goblins sind kleinwüchsig. Logisch. Gibt keine großen Goblins. Jetzt zur Skillung. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt, weil ich nicht so richtig wusste, okay, was soll ich jetzt mit dem anfangen? Grundsätzlich bin ich ja der Meinung, dass ich dem vermutlich gar nichts kaufen würde. Ich würde die, glaube ich, immer auf Geschick würfeln lassen, weil quasi alles in der Geschicktabelle dem Lineman hilft. Es gibt ein paar Sachen, die auf ihm cool sind. Und einfach auf die konzentriere ich mich jetzt mal. Das ist kein Must-Have. Der muss das nicht haben, um zu funktionieren. Es gibt ja Positionals, da ist Blocken logischerweise die erste Wahl, weil es sie einfach deutlich besser macht. Ich finde, das ist hier bei einem Goblin-Lineman nicht der Fall. Es gibt viele Dinge, die ihn ganz cool machen. Nichts davon braucht er unbedingt. Es ist auch sehr okay damit, also es ist auch sehr okay, ihn einfach gar nicht leveln zu lassen, um ihn nicht teurer zu machen, um eben dein Team-Value gelegentlich ein bisschen runterzudrücken. Aber ich schweife schon wieder ab. Der Lineman, ich finde sinnvoll. Wehrhaft ist mir aufgefallen, weil das im Prinzip Unterstützen unterbindet. Goblins haben ein Stärkeproblem, und zwar ein gewaltiges, denn alle haben, fast alle, muss ich ja hier sagen, haben nur Stärke 2. Das heißt, an der Line of Scrimmage, Gewühle im Gedränge kriegen sie richtig aufs Gesicht häufig. Meistens wirfst du immer 2 Würfel gegen sie. Da finde ich wehrhaft gar nicht so schlecht, um eben Unterstützen auszuhebeln, damit sie nicht noch mehr auf die Fresse kriegen. Sinnvoll finde ich auf jeden Fall Gewand, damit du dir aussuchen kannst, in welches Feld du zurückgedrängt wirst. In Anbetracht dessen, dass ein Ausweichen aus Tackle Zones für Goblins grundsätzlich leichter ist, unterstützt das hier ihre Fähigkeit, sich vom Gegner zu lösen, wenn du dir aussuchen kannst, wohin. Hilft häufig auch, um rasende Gegner in Bereiche zu bringen, wo du sie haben willst, denn wir werden noch feststellen, die Goblins haben 2, 3 Schlüsselspieler, die hier den Damage machen. Und dafür sind die Linemen als Bauernopfer halt da, dass sie sich gegebenenfalls in Richtung zurückziehen, wo der Gegner sie hinverfolgen muss. Ich finde für den ganz cool eigentlich fliegender Tackle. Goblins sind nicht die schnellsten, deswegen ist fliegender Tackle gar nicht so doof, um den Gegner auszubremsen. -2 auf den Ausweichwurf, den du auch später noch anwenden darfst, nachdem der Gegner den Ausweichwurf geworfen hat, finde ich ziemlich solide. Und natürlich last but not least, heimtückisch haben die primär Zugriff drauf. Du darfst zwar nur einmal faulen pro Runde und es gibt noch einen Spieler, wo ich es sinnvoller finde als auf dem Lineman, aber wenn es ein Lineman bekommt, ist es nicht schlimm. Wenn er rausfliegt aufgrund eines Fouls, tut es nicht so weh, weil er kostet ja nur 40.000 und ist ehrlich gesagt überwiegend Kanonenfutter. Also er ist dafür da, die Gegner zu bremsen, ganz klar. Der wird keine großen Heldentaten vollbringen. Mario, wie siehst du das?
Ich sehe das ziemlich ähnlich. Ich fände halt für einen Standard-Lineman-Goblin tatsächlich eine Mischung aus Sneaky Git, also heimtückisch und brutal. Super gut, einfach der prädestinierte Fouler, dass du nur den benutzt als Fouler. Ich weiß, da werden wir wahrscheinlich gleich später noch auf den zurückkommen, dass der einfach noch ein bisschen besser darin ist. Aber falls du einen quasi nochmal einen zweiten drin haben willst, kannst du damit nicht verkehrt gehen. Ich finde auch fliegender Tackle super. Also, dass ich, das würde ich sogar auf 2 oder 3 verteilen. Gerade wenn du irgendwie so Elfenteams hast, die halt vor dir abhauen wollen oder, keine Ahnung, Human Catcher oder whatever, kannst du ja fliegender Tackle 2-mal anwenden. Also quasi, wenn sie in Dodge benutzen, darfst du ja danach ja nochmal versuchen, den fliegenden Tackle zu benutzen. Mhm. Was ich super finde.
Wir werden auch sehen, da kommen wir dann später noch drauf. Es gibt einige Spieler in diesem Roster, du willst auf keinen Fall, dass die geblockt werden. Du willst, dass die blocken, aber nicht geblockt werden. Und auch hier hilft dir fliegender Tackle, einfach gegnerische Spieler zu binden. Weil du überlegst dir das doppelt. Ob ich ausweiche von einem Lineman mit fliegender Tackle, wenn der mir mein Ausweichen um 2 erschwert. Das machst du vermutlich nicht sehr, sehr häufig. Nimmst du dann lieber den Block, den 2-Dice-Block 1-1 gegen den Lineman, was dir als Goblin-Spieler aber relativ egal ist, weil du weißt, dass die irgendwann draufgehen, diese Jungs. Aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige bitte.
Du, kein Thema. Ansonsten fände ich halt in der Primärtabelle halt noch Aufspringen super interessant für die. Das haben ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ich stehe einfach drauf, Goblins zu werfen oder Halblinge zu werfen. Und einen Goblin mit Aufspringen hinter die Line of Scrimmage zu werfen, damit der von hinten aufspringen kann und die Gegner von hinten nerven kann, finde ich einfach immer genial. Genau. Aber ansonsten würde ich dem jetzt auch nicht so viel mitgeben. Ein Goblin aus einem Underworld-Team, die sind für mich persönlich noch ein bisschen interessanter, einfach weil sie primär Zugriff haben auf Mutation. Aber das ist ja auch eine andere Geschichte.
Genau, haben die hier natürlich nicht. Deswegen lassen wir ihn mal so stehen, oder? Den Lineman.
Ja.
Das nächste Positional, der nächste Spieler, ist der Bomber. Ein Bombenwerfer, der kostet 45.000, ist also nur 5.000 teurer als der Standard-Lineman, hat auch ein ähnliches, wenn nicht zu sagen das gleiche Profil, also Bewegung 6, Stärke 2, Geschick 3+, Wurfgeschick 4+, Rüstwurf 8+, hat auch Ausweichen, kleinwüchsig, er ist nicht lebensmüde und er hat die Sonderregel bzw. das Merkmal Bombardier und versteckte Waffe. Versteckte Waffe haben wir letztes Mal sehr ausgiebig besprochen. Das heißt, dass er nur ein Drive auf dem Spielfeld ist und danach raus muss. Du kannst dagegen Einspruch erheben, aber vermutlich wird er rausfliegen. Und Bombardier haben wir auch letztes Mal geklärt. Er wirft quasi, insofern er sich zu Beginn seiner Aktivierung auf seinen Füßen befindet, darf er eine Bombe werfen und die kann vom Gegner gefangen werden oder auf einem leeren Feld landen. Auf jeden Fall explodiert sie irgendwann und verursacht Schaden. Er hat primär Zugriff auf Geschick, sekundär auf allgemein Passing und Stärke. Und hier bin ich wirklich auf deine Meinung gespannt, weil ich habe für mich entschieden, wenn der in meinem Team wäre, ich würde den schlicht nicht updaten. Weil ich sehe nicht, was der in Geschick, was ihm das bringt. Also ich sehe da nichts, wo ich denke, da würde der so wahnsinnig viel von profitieren. Natürlich würde er wahnsinnig viel von den Passing Skills profitieren. Da sind ein paar Sachen bei, wo er ultra gut wird. Aber ich habe das Gefühl, da wird er sehr schnell zu teuer. Zumal er Schwierigkeiten hatte, Starspielerpunkte zu bekommen. Da ja die Verursacht, also der Schaden, den er durch seine Bombe verursacht, keine Starspielerpunkte generieren, weil es keine Ausfälle, die aus einem Block resultieren, sind. Deswegen macht er keine Starspielerpunkte darüber. Er hat Hände, das heißt, er könnte einen Touchdown machen. Er könnte auch regulär blocken und dafür Starspielerpunkte kassieren und er kann natürlich MVP werden. Option A und B sehe ich bei ihm wenig und ich weiß halt nicht, ob ich Bock hätte, ihm so viel Starspielerpunkte ansammeln zu lassen. Dafür ist er mir zu squishy. Ich glaube, ich würde den nackt lassen und wenn er drauf geht, für 45.000 schlicht neu kaufen.
Ich frage mich jetzt nur ganz kurz, reden wir von Ligabetrieb oder reden wir von Turnierbetrieb?
Ligabetrieb.
Von Ligabetrieb. Dann würde ich tatsächlich einen Goblin mit Fangensicher aufleveln, weil ich meine, ist auch primär Geschick. Einen einzigen davon, den kriegst du immer irgendwie mit durchgehuscht. Und dann würde ich ihn tatsächlich ständig irgendwie den Ball hin und her würfen lassen. Damit er einfach übers Werfen allgemein Starspielerpunkte generiert, weil er ist halt meistens nur für einen Drive da. Ne?
Das heißt, du meinst keine den Ahnung, Bomber, den würdest du dann Bälle hin und her werfen lassen, damit er diesen einen Starspielerpunkt generiert?
Genau, weil ich finde es ein bisschen dreist, dass ein Bombardier, der ja eigentlich der Passer ist, vom Team nicht primär Zugriff hat auf Passing, aber ich kann es doch verstehen, es wird einfach ein bisschen arg extrem, wenn er darauf primär Zugriff hätte. Einfach allein schon, um drauf zu werfen, wäre schon krass für 3 Starspielerpunkte, aber okay. Sei mal dahingestellt, ist halt sekundär. Ich würde ihn leveln, ja. Allein schon, weil ich irgendwie solche Sachen haben möchte, wie kurzes Abspiel oder Hail Mary Pass oder Safe Pass oder zielsicher. Ich fände sowas halt geil, ne? Weil das sowohl deine Bomben wie auch deine normalen Pässe besser macht. Aber
das stimmt. Du meinst, und dann würdest du den quasi entweder eine Bombe werfen lassen oder den Ball verteilen lassen aus dem Backfield.
Ja.
Ja, ich finde es auch unfair, dass der nicht primär Zugriff auf Passing hat, zumal beispielsweise der Fungusflinger aus dem Snotling-Team, der ja eine ähnliche Position ist, der ist ja auch ein Bombardier, der hat Zugriff auf Passing primär.
Ja.
Der Goblin nicht. Das kann man blöd finden, da werden wir nichts dran ändern können. Aber deswegen, ich finde das nachvollziehbar, was du sagst, aber ich glaube, mir wird er dann zu teuer. Wenn ich den zwei sekundäre Skills aussuchen lasse vor allem, weil also sekundär werfen auf Geschick würde ich nicht, auf Passing. Da ist die Gefahr zu hoch, dass da Müll rauskommt.
Auf Primär würde ich ihn werfen lassen, wenn er eben Passing hätte, aber sekundär würde ich ihn nur auswählen. Ich meine, das sind auch 12 Starspielerpunkte halt, ne?
Ja, eben. Wäre vielleicht auch eine Frage, wie es sich in einem Ligabetrieb entwickelt. Turnier, gut, dass du nochmal drauf angesprochen hast. Ganz klar. Da habe ich bei Goblins Zugriff auf sekundäre Skills. Natürlich würde ich da dem Bombardier Passing-Skills kaufen. Auf einem Turnier. Selbstverständlich würde ich das machen. Wenn ich da Zugriff drauf habe, klar, brauchen wir nicht diskutieren. Aber in einem Ligabetrieb, wo er sich entwickeln muss, ich glaube, das wäre mir zu lang. Da würde ich einfach die Vanillabombe werfen und das Beste hoffen. Was ja sowieso grundsätzlich ein guter Plan für dieses Team ist.
Ja.
Ich finde, das unterstützt es. Dann haben wir Positional 3. Achso, Bomber 0 bis 1. Also ja. Ihr dürft maximal 1 mitnehmen. Looney auch 0 bis 1, also auch maximal einer. 40.000, also sehr günstig, so viel wie der Lineman, hat auch das gleiche Profil mit einer Ausnahme. Er hat kein Wurfgeschick. Er hat also Bewegung 6, Stärke 2, Geschick 3 plus, kein Wurfgeschick, Rüstung 8 plus. Er hat das Merkmal Kettensäge. Er ist kleinwüchsig und hat auch eine versteckte Waffe. Oder ist eine versteckte Waffe, muss man ja fast sagen. Heißt, er darf auch nur einen Drive auf dem Feld bleiben. Hat primär Zugriff auf Geschick, sekundär auf Allgemein und Stärke. Was würde ich mit dem machen? Dem Looney würde ich Gewand geben und heimtückisch. Heimtückisch dergestalt, der kriegt fucking plus 4 aufs Faulen. Plus 3 aufs Faulen. Mit der Kettensäge und wenn da jemand am Boden liegt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, vor allem mit den Assists, dass er auf jeden Fall durchkommt und die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder geblockt wird vom Gegner, weil das ist ja das, was am allerschlimmsten wäre für ihn. Die Gefahr ist gering. Hier sind wir bei einem dieser Spieler, der Kettensägenspieler ist einfach einer, ich glaube, mit dem wirst du fast immer den Blitz machen oder eben das Foul, könnte ich mir vorstellen. Weil der halt plus 3 auf den Rüstungsbruch bekommt. Und zwar muss er keinen Block durchführen, sondern du wirfst einfach einen Würfel, wenn du in einem angrenzenden Feld bist. Bei einer 2 plus gelingt die Attacke und du gehst direkt auf die Rüstung. Wenn du sie brichst, wird ganz normal der Verletzungswurf durchgeführt. Wenn nicht, passiert gar nichts. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann, weil wenn er aus irgendeiner Quelle zu Boden geht, wird der plus 3 Modifikator auch auf ihn angewandt. Ich finde, Gewand unterstützt ihn hier ein bisschen, dass er sich eventuell, wenn er nur den Push kriegt, außer Reichweite bringen kann oder irgendwo, wo seine Freunde rumstehen. Und heimtückisch eben, wenn du mit ihm faulst, dass du nicht bei dem ersten Pass schon rausgeschmissen wirst. Und ich finde das sehr sinnvoll für ihn. Sonst würde ich dem in Geschick nichts geben.
Ich muss jetzt gerade ein bisschen im Regelheft durchblättern, weil ich es gerade ein bisschen komisch finde, dass der Kettensägen-Looney nicht das Merkmal keine Hände hat. Weil ich dachte eigentlich, dass alle Kettensägen keine Hände haben. Deshalb dachte ich mir, ich gucke jetzt da nochmal geschwind nach, aber ich habe jetzt auch nichts gefunden diesbezüglich.
Nee, der kann den Ball fangen, theoretisch.
Ja, was ich sehr seltsam finde, aber okay, cool.
Vielleicht ist es eine einhändige Kettensäge.
Ja, kann man so hinstellen. Ich tatsächlich würde den nicht zum Faulen benutzen. Definitiv der prädestinierte Blitzer. Ich würde tatsächlich da versuchen, den genügend Starspielerpunkte anzusammeln, um ihm Blocken zu kaufen.
Klar, ist das super gut. Es ist halt nur sekundär. Also was bei mir immer im Hinterkopf zwitschert, sind 40.000 Neukaufpreis. Ich denke halt die ganze Zeit, den kann ich sehr, sehr billig ersetzen. Zur Not jedes Spiel. Sobald der aber erstmal 2 Fähigkeiten hat, reißt der mir halt echt ein Loch in meinen Finanzplan. So ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob ich das so sinnvoll finde. Ich glaube, also das frage ich mich grundsätzlich bei beinahe allen Goblins. Lohnt sich das, denen mehr als 2 Skills zu geben und werden sie dann nicht zu teuer? In Anbetracht dessen, dass die kleinwüchsig sind, schneller draufgehen, ihre Rüstung schneller bricht, ihre Rüstung bricht nicht schneller, aber sie schneller vom Feld genommen werden, du schneller in Unterzahl gerätst und dann sind die ganzen schönen, teuren Skills auf deiner Reservebank.
Ja.
Das ist halt das, was ich mich frage.
Ja, also ich würde ihm wahrscheinlich als ersten Skill, einfach weil es ein primärer Skill ist, erstmal ausweichen geben. damit du zumindest das hast. Weil das hat er ja nicht.
Das stimmt, das hat er nicht. Sonst haben das relativ viele. Er hat es nicht. Du hast recht, ausweichen würde ihm natürlich helfen.
Dass du zumindest mal, wenn du einen bestimmten Blitz machen willst, dass du diesen extra Reroll noch mit dabei hast. Zur Sicherheit.
Ja. Ich dachte mir halt, es wäre irgendwie meine Priorität, ihn vor diesem Backlash zu schützen. Mhm. Weil der Gegner wird ihn relativ zügig angreifen. Weil wenn der muss nur zu Boden gehen. Es reicht ja schon ein Stumbles. Er muss nur zu Boden gehen und die Kettensäge richtet sich gegen ihn. Und das, aber dann, das wäre noch ein Argument für Ausweichen eigentlich, damit der Stumbles ihn eben nicht zu Boden bringt.
Ja.
Möglicherweise hast du recht, heimtückisch ist hier auch nur, ich steh nur 70% hinter der Idee. Ich fand halt, dass das plus 3 einfach sehr saftig ist und ihn die Fouls machen zu lassen, eine Möglichkeit, ihm seinen Benefit zu nehmen, ohne dass er selbst großartig in Gefahr gerät, weil Foulen kann er auch aus der zweiten Reihe machen, ohne dass er in Gefahr gerät, geblockt oder beziehungsweise geblitzt zu werden von einem Gegner.
Ja.
Und das willst du ja nach Möglichkeit vermeiden, dass er geblitzt wird.
Also ich denke mir halt sehr oft irgendwie, wenn du dir einen Kettensägenboy, der Ausweichen und Blocken hat, auch wenn der nur Stärke 2 hat, willst du den wirklich blocken, wenn dein eigener Spieler vielleicht kein Blocken hat? Weil du kriegst ja die plus 3 ja auch wieder rein.
Das ist richtig. Two Dice, das willst du nicht.
Nicht unbedingt.
Das willst du auf keinen Fall. Blocken wäre natürlich cool, ist aber sekundär, deswegen für mich erstmal nicht auf dem Plan.
Ja, also ich würde da tatsächlich einen Looney als Blodger machen und den rein theoretisch sogar die Touchdowns machen lassen. Weil du nicht unbedingt einen Kettensägenboy blitzen willst, wenn der den Ding hat, den Block und Dodge. Aber ja, meine Meinung.
Ist richtig.
Ja.
Blotch wäre natürlich super stark für den.
Ja.
Aber da sind wir bei 50.000, da kostet er 90.000. Ist okay eigentlich für einen Blotcher.
Ja, mit einer Kettensäge, ne?
Stimmt, mit einer Kettensäge. Aber die Goblins haben ja noch andere Möglichkeiten.
Richtig.
Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspositional 0 bis 1, Fanatic. Der ist sehr teuer für Goblin-Verhältnisse. 70.000 kostet er. Bewegung 3, Stärke 7. Geschick 3 plus, er hat keinen Wurfgeschick. Rüstungswort 8 plus, er hat keine Hände, was wir bei der Kettensäge ja schon erwartet hatten. Er ist auch kleinwüchsig, hat das Merkmal Morgenstern und ist eine versteckte Waffe. Was daran versteckt sein soll, ist mir ein Rätsel, aber in Ordnung. Er hat primär Zugriff festhalten auf Stärke, damit unterscheidet er sich natürlich von allen anderen Goblins, und sekundär Zugriff auf Allgemein und Geschick. Das ist also der Typ mit dem Morgenstern, der sich 3 Felder bewegt. Da er primär Zugriff auf Stärke hat, steht natürlich hier ziemlich weit oben auf meiner Liste Knochenbrecher. Denn das kriegt er nicht. Der wirft fast immer, der hat ja von Haus aus, also seine Regel gibt ihm ja keinen Knochenbrecher. Das meine ich, wie die Bombe, die quasi inklusive Knochenbrecher ist, die gibt ja schon einen Bonus von plus 1. Das hat er nicht. Er hat einfach nur Stärke 7. Er ist einfach nur scheiße tough. Aber er hat keinen Knochenbrecher. So. Ich drücke mich etwas unlogisch aus, sehe ich in Marius' Gesicht.
Ich war gerade so, das hat er nämlich nicht. Also nee, das kriegt er nicht.
Doch, das kriegt er jetzt.
Ja?
Das würde ich ihm als allererstes geben, damit Stärke 7, 3-Dice-Blocks, wenn die Rüstung oder wenn der Gegner down geht, dass er dann bitte so richtig down geht, eben mit Knochenbrecher, fände ich für ihn total sinnvoll. In Anbetracht dessen eben, dass er Stärke primär hat, finde ich Raufbold für ihn sinnvoll, um das Both-Gain-Down zu umgehen, nach Möglichkeit. Das wird er relativ häufig würfeln, weil er wirklich häufig 3-Dice-Blocks gegen den Gegner hat. Und das ja auch mehrmals gegebenenfalls. Es gibt natürlich einige sehr coole Sachen, die ich mir für ihn gewünscht hätte, die er nicht kriegen darf. Greifer beispielsweise, Mehrfachblock beispielsweise, darf er alles nicht haben. Steht in der Beschreibung für den Morgenstern. Deswegen hier Raufbold. Natürlich wäre auch hier Blocken die bessere Alternative. Aber hat er nur sekundär. Deswegen, aber es ist gar nicht so unrealistisch, denn der Fanatic bekommt Starspielerpunkte für ausgeschaltete Gegner, weil er eine Blockenaktion durchführt, wenn er sich zufällig in ein Feld bewegt, in dem sich ein gegnerischer Spieler befindet. Und deswegen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass er zügig diese Punkte voll hat. Natürlich fände ich für ihn auch Sprinten cool, damit er sich ein Feld weiter bewegen kann, weil ein Feld mehr bewegen heißt eventuell ein Block mehr. Und das kann natürlich verheerend sein. Das wäre aber eher so ein Tier-2-Gedanke, wenn er schon Blocken hat. Dann könnte ich mir sowas vorstellen, wenn du nicht mehr weißt, wohin mit seinen Starspielerpunkten. Der ist von Haus aus auch schon sehr teuer. Bei dem musst du super, super aufpassen, dass der nicht geblockt wird. Das ist eben die Krux an dem. Ja, er hat Stärke 7, aber sobald er zu Boden geht, wird er ja automatisch ausgeschaltet mit seiner Kette.
Ja.
Deswegen, auf den musst du halt sehr, sehr gut aufpassen. Das ist ein bisschen die Krux. Ich weiß nicht, fände ich mal spannend, wäre was vielleicht für ein Streetball-Spiel oder so, den mal auszuprobieren in einem kleineren Rahmen, weil ich glaube, den muss man wirklich lernen, wie man mit dem richtig umgeht und den nicht in der Position zurücklässt, wo der Gegner ihn leicht blocken kann, weil dann ist der einfach auch in Turn 2 raus. Und das ist dann immer ein bisschen schade, glaube ich.
Wenn der Gegner halt die 8 Stärke halt aufbringt, damit du zumindest die 2-Dice gegen ihn hast.
Ja, richtig. Stimmt.
Weil ich meine, Stärke 7 ist halt schon ein Brecher. Ich glaube tatsächlich, das Ding ist halt bei dem Fnatic, dass du ja nur eine 1-3 Chance hast, dahin zu kommen, wo du ja eigentlich hin willst.
Richtig. Der hat natürlich einen großen Random-Faktor.
Das ist halt das Ding. Dementsprechend viel planen ist da, glaube ich, eh schwierig mit dem. Du musst halt irgendwie auf dein Würfelglück erhoffen, dass du in die Richtung kommst, in die du hin willst. Ich dachte mir im ersten Moment so, eigentlich wäre doch super gut für den, weil er ja auf Stärke primär Zugriff hat, robust. Und dann ist mir wieder eingefallen, es spielt keine Rolle, weil er geht automatisch K.O.
Leider.
Genau. Deshalb kann ich dir auch nur zustimmen. Blocken wäre für den phänomenal gut. Einfach, weil er noch mehr Starspielerpunkte machen würde. Aber als allererste Aktion dem definitiv Knochenbrecher mitgeben. Einfach, damit die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass er irgendwelche Starspielerpunkte machen kann. Weil ich meine, meine Black Orcs haben ja auch Stärke 4 und so weiter. Aber wie oft habe ich irgendwie keine Elfen und ich würfel eine 7 statt einer 8? Ja. Oder halt, du hast nur ein K.O. mit einer 9 und hättest gerne den plus 1 für die 10 gehabt.
Ja. Ja. Also ich denke auch, dass der davon am meisten profitieren würde und dann halt raufbeult, damit er auf den Füßen bleibt. Das ist auf jeden Fall der, der, glaube ich, am meisten Spaß macht in diesem Team. Das ist ja auch eine ikonische Goblin-Figur, dieser Fnatic. Den gibt es eigentlich schon, seit es Goblins im Warhammer-Universum gibt. Der ist einfach großartig. Ich liebe den. Finde ihn toll, gerade in Kombination damit, dass ich mir denke, hier Fungus the Loon ist auch nochmal ein Loonie, du kannst theoretisch beide aufs Feld bringen und hast halt zwei von diesen Jungs, die dem Gegner so richtig einheizen, das schockt ganz schön doll, glaube ich. Da ist richtig viel Luft für Spaß, für Anarchie und Spaß auf jeden Fall.
Kurze Interception möchte ich jetzt kurz mal reinwerfen. Und zwar, ich finde das voll lustig, dass wir in der letzten Episode darüber geredet haben, wie schade ich es finde, dass es nicht so viele Starspieler gibt mit Morgenstern und Bombardier. Und jetzt bringen sie direkt die zwei wieder raus. Ich fand das super lustig.
Ja, geil. Wollen wir weitergehen?
Gerne.
Der nächste auf meiner Liste 0 bis 1 ist der Pogoa. Ich glaube, der heißt so Pogoa. Wie dem auch sei. 75.000, der ist also richtig teuer, hat aber Bewegung 7, Stärke 2, Geschick 3 plus, Wurfgeschick 5 plus, Rüstwert 8 plus. Der hat Ausweichen, Kleinwüchsig und Pogo-Stick. Pogo-Stick ist im Prinzip wie Springen nur besser. Du kannst nämlich nicht nur über leere Felder springen oder über liegende Spieler, nein, du kannst auch über stehende Spieler springen und du darfst alle Modifikationen, die durch das Springen entstehen, ignorieren mit dem Pogo-Stick. Holy shit. Mit Movement 7 und der Fähigkeit, einfach das zu ignorieren, macht den das richtig stark. Zumal er ja auch noch kleinwüchsig ist. Das ist ganz schön geil. Also selbst wenn du dich nach dem Springen weiter bewegst, ignorierst du die Modifikatoren. Es sei denn, ich bringe hier gerade was durcheinander, weil ich nämlich vorhin noch irgendwo gelesen habe, dass es ein paar Einschränkungen gibt, wann Ausweichen nicht dafür angewandt werden darf. Und es ist möglich, dass Pogo-Stick eins davon ist.
Kann es sein, dass du das bei dem Fnatic meinst? Also dem nützt halt Ausweichen nicht, weil er jeden Ausweichgeschicklichkeit-Test automatisch besteht.
Automatisch besteht und er hat auch kein Ausweichen von Haus aus.
Eben, also er braucht es auch nicht. Also er kann...
Vielleicht habe ich das da
wahrscheinlich
gehabt. genau. Ich werde es nochmal schnell nachgucken.
Bananarama.
Zurück zum Pogoa. Primär Zugriff auf Geschick, sekundär allgemein Passing und Stärke. So, das ist der Go-To-Guy. Das ist der Typ auf dem Sprungstab und den finde ich richtig cool. Der war mir nicht so richtig präsent. Der hat Hände, habe ich mir gedacht. Dem würde ich tatsächlich geben, fangsicher. Und sprinten, sprintsicher und aufspringen. Das sind so die Sachen, die ersten vier, die mir eingefallen sind, weil der ist flott. Der ist sehr schnell, der kann mit diesen Sprüngen, ist der wahnsinnig schwer einzukesseln. Wenn der jetzt noch sprinten und sprintsicher bekommt, dann geht der rauf auf Movement 10. Und dann kann der durchaus einen kurzen Pass fangen und die gegnerische Defense-Line überspringen und davon sein. Dann ist der ganz schnell weg. Also ein guter Mann für schnelle Punkte. Den finde ich cool. Ich finde ihn sehr teuer. 75.000 ist natürlich keine Kleinigkeit. Und die Tatsache, dass er bedeutend schneller ist, naja, bedeutend, aber er ist halt schneller als der Rest seines Teams, bedeutet, dass du, wenn du seine Geschwindigkeit ausnutzen willst, es schwierig wird für das restliche Team, ihn irgendwie zu unterstützen.
Das ist richtig. Andererseits ist er halt eben schnell. Was natürlich schön ist. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich würde ihm tatsächlich gerne Gewand mitgeben. Einfach quasi, wenn du eh schon hinten bist beim Gegner und er würfelt halt nur Stumbles und Pushs, dass du halt noch mehr in die Richtung gehen kannst, in die du eh schon hin willst. Mhm. Dann ist klar, für den halt blocken ist halt super interessant, aber das sagen wir ja über jeden Charakter, jeden Spieler. Ich finde auch Sprinten super und Sprintsicher halt auch, dass du halt damit insgesamt auf 10 Movement kommen kannst, plus den eingebauten Reroll, ist halt schon geil.
Der ist einfach schnell. Ja. Der ist einfach schnell. Und das ist halt einer, den darfst du nicht ignorieren, weil es gibt Teams, wenn der in die direkt an ihn rankommen und der macht direkt den Sprung, den Ausweichwurf auf die 3+, weil der ist kleinwüchsig danach, dann ist ihm das egal. Und dann macht der einfach mal so viele Felder, dass der Gegner schlicht nicht mehr an ihn rankommt. Mhm. Dann platzierst du ihn in der Endzone und dann musst du ihn respektieren. Dann musst du den langen Pass respektieren, den der Goblin eventuell wirft. Selbst wenn er zu kurz wird, dass der Ball in der Nähe der Endzone landet und der ihn halt im nächsten Zug einmal aufnimmt, wenn du beispielsweise gegen Zwerge spielst, beispielsweise gegen Orks spielst, die dann nicht hinterherkommen. Mhm. Die sind zu langsam dann, um die noch wieder einzuholen mit Sprinten.
Ja.
Dann ist er 2 Felder schneller als der schnellste Ork.
Ja. Andererseits wäre natürlich für den auch super interessant, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der macht alle Punkte überhaupt. Ballentreißen, einfach, keine Ahnung, du springst über einen Gegner drüber, in der Kombination mit Aufspringen, wo er primär Zugriff drauf hat. Keine Ahnung, du bist irgendwie im Backfield bei ihm gelandet. Er hat dir den Ball abgenommen, aber konnte nur noch ein Feld weit gehen. Du springst auf, machst den Block gegen ihn, kriegst nur einen Push raus, du pushst ihn, er verliert den Ball, du nimmst den Ball auf und läufst weg.
Ja, vor allem mit Aufspringen ist ja der Gratis-Block aus dem Liegen.
Ja, ja.
Auf die 2+ in der Regel. Ich finde das immer noch so wahnsinnig stark. Das ist so eine dieser Fähigkeiten, die ich lange nicht auf der Pfanne hatte, wie stark das ist, dass du aus dem Liegen heraus einen Block machen kannst. Das finde ich schon ganz schön geil.
Mhm, absolut.
Ja, in dem Szenario, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, müsste es dann natürlich der Blitz sein, aber von mir aus, selbst das wäre sinnvoll. Ballentreißen für ihn auf jeden Fall eine interessante Alternative. Auf jeden Fall ein spannender Spieler. Ja. Auch einzigartig 0-1 und natürlich sehr teuer. Dann kommen wir zum nächsten. Auch 0-1. Wir nähern uns langsam dem Ende. Der Hooligan. Den ich richtig gut finde. Ein Hooligan. 65.000. Bewegung 6, Stärke 2, Geschick 3+, Wurfgeschick 6+. Also, René Mies, Rüstungswurf 8+. Der hat auch Ausweichen. Er hat brutal +1. Er ist kleinwüchsig, lebensmüde und hat verstörende Präsenz. Wofür ja eigentlich die Nurgle-Spieler berüchtigt sind. Also erschwert er das Passen im Umkreis von 3 Feldern um sich herum. Das finde ich mehr nettes Gadget. Das ist ganz nett, aber nur einen Spieler zu haben, der das hat, reicht halt schlicht und ergreifend nicht, um damit das Feld abzudecken, wie das bei Nurgle manchmal der Fall ist, wo du ja wirklich in 5-6 Feldern Umkreis in jede Richtung eine Zone bauen kannst, aus der das Passen deutlich erschwert wird. Dafür reicht der eine Hooligan nicht. finde ich dergestalt also nicht so interessant. Ist okay, dass das hat. Mein Geschenkengaul, schaut mal nicht ins Maul. Ist in Ordnung, aber brauchen tue ich es nicht unbedingt. Zugriff hat er primär auf Geschick und sekundär allgemein Passing und Stärke. Worauf hier natürlich mein Augenmerk liegt, ist brutal plus 1. Das ist ziemlich gut. Das heißt, wenn er ein Foul durchführt, dann kriegt er plus 1 auf den Versuch, die Rüstung zu brechen. Deswegen steht natürlich hier heimtückisch. Das macht absolut Sinn bei ihm. Der Hooligan ist der Spieler, der deine Fouls macht. In der Regel mit heimtückisch und brutal plus 1 ist er da ziemlich gut drin. Das ist nicht schlecht. Ich finde 65.000 nur dafür diskussionswürdig, aber in Ordnung. Es kommt mir jetzt nicht übertrieben teuer vor. Er hat ja auch noch verstörende Präsenz und es gibt sicherlich Fälle, in denen das mal sinnvoll ist. Aber es wäre jetzt nichts, worauf ich spielen würde. Also den jetzt dahin zu stellen, dass der jetzt möglichst viel Pass abdeckt, weil die meisten Teams haben dann doch den Movement vor dem Pass, die vier Felder da rauszulaufen, um dann den Pass eben über eine andere Zone zu spielen, sodass die dann nicht mehr in seiner Reichweite stehen. Von daher begrenzt sinnvoll. Oder bist du anderer Meinung?
Nee, ich sehe das ziemlich ähnlich, so wie du. Eben mit einem Spieler, der dieses Merkmal hat, kannst du jetzt nicht so viel vom Feld abdecken. Ohne Frage. Aber ich finde ihn an sich ganz cool. Ich meine, ich dachte, wir sprechen da vom Gleichen, wenn wir sagen vom prädestinierten Fouler des Teams. Da war bei mir direkt der Hooligan. Wobei ich beim Hooligan irgendwie immer an einen Raiders-Fan denken muss. Ich weiß auch nicht warum. Aber weiß nicht, mit dieser Kriegsbemalung von den Raiders ist da immer so ein Hooligan bei mir im Kopf.
Ja, früher in der 2016er Version hatte der, glaube ich, auch noch Favorite Player. Also da hatte der noch das Merkmal beliebter Spieler, was wesentlich besser war.
Da bekamst du ja Fame plus 1, ne?
Genau, da bekamst du Fame plus 1, solange der auf dem Feld stand. Und das war tatsächlich ganz schön cool. Mhm. Mochte ich sehr. Auch diese Vorstellung, dass er halt der brutalste von allen Goblins ist und die Leute im Publikum ihn deswegen so feiern, fand ich irgendwie fluffmäßig total sinnvoll. Jetzt finde ich ihn ein bisschen langweiliger.
Ja, also fluffmäßig verstehe ich verstörende Präsenz, weil er ist halt, er nervt halt saumäßig. Das kann ich verstehen, warum er das hat. Andererseits, es bringt ihm halt jetzt nicht so viel. Könntest du jetzt zwei mitnehmen, dann ja. Dann könnte ich es verstehen.
Genau. Ich meine, genau, das war eben auch meine Herangehensweise, dass ich dachte, einer reicht mir nicht. Zwei wäre cool, würde ich zwei mitnehmen, vermutlich nicht, aber das ist natürlich nicht so schlecht.
Ja. Von der Skillung her bin ich da voll bei dir. Ich würde dem noch heimtückisch mitgeben und das war's.
Ja.
Ja, weil mehr kann der jetzt, also keine Ahnung, er hat sekundär Zugriff noch irgendwie auf Stärke. Ja, ich weiß nicht. Klar könntest du dem jetzt noch ein Ding mitgeben, einen Knochenbrecher, dass du sowohl beim Blocken wie auch beim Faulen die plus 1 hast. Aber ja.
Ja, ich glaube, das ist zu verkopft. Ich glaube, dass das langfristig nicht zum Erfolg führt.
Nee, also ich würde mir stark überlegen, ob ich den Hooligan noch mitnehmen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Einfach, weil es da Positions gibt, die ich interessanter und auch besser finde.
Ja, und das ist eben der Punkt. Ich dachte, du kannst einen Lineman mit heimtückisch eben auch zu einem ganz okayen Fouler machen. Du kannst den Looney mit heimtückisch zu einem sehr, sehr effizienten Fouler machen, wenn du dann den Blitz mit ihm nicht machen willst. Wir werden ja gleich noch kurz darauf eingehen, dass die Goblins deutlich billigeren Zugriff auf Bestechung, also Bribes haben, wodurch das Foulen sich bei ihnen sehr lohnt. Sie haben auch Starspieler noch, da kommen wir gleich noch hin, die mehrere Fouls auf einmal ermöglichen. Da ist natürlich irgendwie Luft nach oben. Und ja, er ist der beste Fouler, den der Roster zur Verfügung stellt, so vom Papier weg. Aber ob man ihn nur deswegen mitnehmen muss, wage ich zu bezweifeln.
Ja, bin ich auch bei dir.
Dann kommen wir zum letzten Positional, das ein Goblin ist, denn danach kommen nur noch die Big Guys, zum Doom Diver. Und hier muss ich einmal ganz kurz nochmal zurückrudern. Vorhin waren wir ja an diesem Punkt, wo wir ein bisschen verwirrt waren oder ich verwirrt war, weil ich irgendwo irgendwas gelesen habe. Und das bezog sich nicht auf Ausweichen. Jetzt weiß ich es wieder, es bezieht sich auf kleinwüchsig. Der Bonus durch kleinwüchsig gilt nicht für Spieler mit dem Merkmal Bombardier, Kettensäge und Flügel. Aber der Übergang funktioniert trotzdem zum Doomdiver. Das ist der Junge mit den Flügeln. Ich liebe ja das Forgework-Modell. Muss ich dazu sagen. Ich finde den so cool. Mit diesen angeklebten Flügeln, die er da mit Panzertape an seine Arme getackert hat. Ich finde den so cool.
Ja, diese Hommage an Icarus ist schon ziemlich geil.
Ja, total, oder? Also es sieht halt so krude aus. Er erinnert mich an dieses Goblin-Kamikaze-Katapult, was es für Warhammer Fantasy damals gab, womit man Goblins losgeschickt hat, damit sie aufschreiben, was der Feind macht. Und nie jemand zurückkehrte. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, die Orks, dass die Goblins mit ihren Flügeln beim Feind auch großen Schaden anrichten, wenn sie in seine Reihen krachen. Und dann haben sie eher dafür benutzt. Phänomenal. Aus einem ähnlichen Gedanken ist dieser Doomdiver entstanden. Das ist also ein Goblin mit Flügeln. Der kostet 60.000 Gold. Hat Bewegung 6, Stärke 2, Geschick 3 plus, Wurfgeschick 6 plus und Rüstungswert 8 plus. Hat das Merkmal Flügel, ist kleinwüchsig und lebensmüde. Und lebensmüde ist ja hier wahnsinnig relevant, denn Flügel bewirkt im Prinzip, dass das du weichst wesentlich weniger ab. Nämlich nicht mit der großen Abweichungsschablone, sondern mit der Einwurfschablone. Das heißt, du kannst nur nach vorne abweichen beim Landen. Und das ist halt sackcool. Der hat primär Zugriff auf Geschick und sekundär auf Allgemein und Stärke. Das ist ein Spieler, dem würde ich Sprinten und Sprint sicher geben, weil er dann noch Meter machen kann, nachdem er gelandet ist. Was ich super cool finde, das ist halt der prädestinierte Typ für den One-Turn-Touchdown. Dem muss man halt den Ball den Ball zuspielen, dann muss der Troll ihn werfen, da er nur nach vorne abweichen kann, macht er auf jeden Fall noch mehr Strecke, mit seinem Geschick 3 plus erfolgreich landen, ist geschenkt, und dann kann er aber noch richtig Strecke machen mit Movement 6 und eventuell mit Sprinten kommt er eben auch auf Movement 9, das ist relativ weit, da ist ein One-Turn-Touchdown sehr, sehr machbar. Ja, er hat kein Ausweichen und kriegt den Bonus durch kleinwüchsig nicht, weil er eben Flügel hat. Das heißt, man muss wirklich ein bisschen gucken, wo er landet, aber trotzdem ist er ein sehr, sehr verlässlicher Turn-One-Touchdown-Spieler. Was ich gut finde. Also mag ich sehr, finde ich einen coolen Spieler und gibt's ja auch sonst nicht in der Art. Sehr, sehr einzigartig. Was denkst du?
Ich mag den auch sehr. Ich bin ja eh immer ein Freund von kleinwüchsigen Spielern werfen. Deshalb finde ich den super. Ich würde da auch tatsächlich so eine Mischung aus Aufspringen, Sprintsicher, Sprinten, dem mitgeben, Blocken wahrscheinlich auch. Und ich würde dem tatsächlich die Starspielerpunkte sammeln lassen, damit ich auf Fähigkeiten, Merkmal ihm ein Agility Plus geben kann.
Ja, das macht absolut Sinn. Ja. Ihn auf Agility 2 Plus zu drücken, macht absolut Sinn. Das erleichtert ihm deutlich das Landen. Dann landet er in der Regel, weil inaccurate ist er ja immer, landet er in der Regel auf die 3 Plus. Das ist wirklich, wirklich cool. 60.000 finde ich auch in Ordnung. Total. Es ist ein einzigartiger Spieler. Ich weiß nicht, ob der mitgenommen wird. Ich finde ihn aber für diese Turn-One-Touchdown-Nummer sehr, sehr gut. Das sind diese üblichen Situationen, du hast noch zwei Spielzüge, du hast noch einen Spielzug, du musst den Touchdown in einer Runde machen, dafür hast du einen Doomdiver im Roster.
Ja.
Dafür, ich würde ihn auch sonst nicht aufstellen. Also ich würde ihn aufstellen, wenn ich plane, einen Turn-One-Touchdown zu spielen.
Ich würde ihn auch so aufstellen, einfach weil dein Troll oder deine Trolle, kommen wir ja gleich dazu, ja auch Punkte bekommen für erfolgreiche Würfe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mit deinem Doomdiver etwas schief geht, geringer ist als mit einem normalen Goblin. Deshalb will ich prinzipiell immer mitnehmen.
Das stimmt. Wobei der Wurf des Trolls muss ja grundsätzlich erstklassig sein, damit er überhaupt Starspielerpunkte dafür kriegen kann. Ja. Was aber impliziert, dass er landet. Das ist richtig. Der Doomdiver steigert die Chance, dass ein erstklassiger Wurf mit einer erfolgreichen Landung abgeschlossen wird. Ist nicht doof gedacht. Das stimmt.
Ja.
Und damit kommen wir auch zum letzten Positional. Leute, ihr habt's geschafft. 0 bis 2 Trained Troll. Jawohl, wir dürfen 2 Trolle mitnehmen. Die brauchen wir auch. Das sind die Muskeln des Teams. 115.000 pro Nase. Bewegung 4, Stärke 5, Geschick 5 plus, Wurfgeschick 5 plus, Rüstwert 10 plus, Einzelgänger 3 plus, im Gegensatz zum Ork-Troll, der ein Untrained Troll ist. Der hat Loner 4+, hier nur ein Loner 3+, Knochenbrecher plus 1, Mitspieler werfen, Nimmersatt, Regeneration, saublöd und schwallartiges Erbrechen. Der Gestalt ist er genauso wie der Ork-Troll. Hat primär Zugriff auf Stärke und sekundär auf Allgemeingeschick und Passing. 2 Stück. Bester Mann. Ich finde natürlich Raufbold für die cool, um ihre Chancen zu erhöhen, Gegner auch down zu bringen, weil sie eben schwer Zugriff auf Blocken bekommen. Aber natürlich starker Wurfarm ist logisch. Das erhöht deutlich ihre Chancen, Goblins zu werfen und auch erfolgreich zu werfen, also erstklassige Würfe zu machen und damit noch mehr Starspielerpunkte zu sammeln. Außerdem ist es wahrscheinlicher, dass deine Goblins lebend am Boden wieder ankommen. Ich finde das einfach obvious, offensichtlich eine gute Wahl für die. Standfest finde ich interessant, weil du durchaus in der Defense Probleme bekommst, glaube ich, den Gegner zu stoppen. Und da sind 2 Trolle mit Standfest, die ihr Raum nicht freigeben und den Bereich zwischen sich abdecken, ziemlich, ziemlich cool. Gerade wenn ich mir saublöd in Erinnerung rufe, und das passiert dann ja doch häufiger, als man das wahrhaben möchte, dass man diese 1 wirft, auch bei einem 3-Plus-Loner. Also ich habe ein wesentlich besseres Gefühl, einen Reroll für einen Train-Troll zu benutzen bei einem 3-Plus-Loner als bei dem 4-Plus. Nichtsdestotrotz, manchmal reicht das ja schon, wenn sie physisch da rumstehen und der Gegner nicht um sie rumlaufen kann, wenn sie auch noch standfest sind. Ich finde unterstützen für die nicht schlecht, damit sie ein bisschen das Stärkedefizit, was die Goblins nun mal haben, ausgleichen, weil es durchaus ein paar Spieler gibt, die davon sehr profitieren. Nichtsdestoweniger andere Trolle. Oder eben der Fnatic beispielsweise. Auch der hat nichts gegen Unterstützen Stärke 8. Findet der okay. Glaube ich, bin ich mir relativ sicher. Genau. Ansonsten noch andere Ideen?
Nicht großartig. Also wir kommen ja irgendwann in einen Ligabetrieb, da sprechen wir dann von 2 oder 2,5 Millionen. Ne? Gerade wenn du irgendwie eine Liga hast mit, keine Ahnung, da hast du 18 Spiele drin, weil du einfach eine große Liga bist. Oder du übernimmst halt alte Spieler wieder in das neue Ding und so weiter. Ne? Kommst irgendwann hoch. Da ist halt dann irgendwann eh klar, dass die Trolle Blocken brauchen. Einfach, weil du dann nicht mehr kompetitiv mitkommst. Ansonsten, wenn halt sonst jeder andere Spieler Blocken hat, aber die nicht, brauchen die Blocken. Irgendwann halt. Ne? Ansonsten sehe ich da jetzt auch nicht so viel, was man mit denen Interessantes gut machen kann. Klar, kannst du denen irgendwie Ramme mitgeben, schweres Gerät. Ist halt immer die Frage, wie du sie spielen möchtest, ne? Ich würde aber denen hauptsächlich halt auch, ne, unterstützen, weil, keine Ahnung, die 2 Goblins, die du halt noch an der Line of Scrimmage mit denen hast. Ja, aber viel anderes würde ich da nicht machen. Unterstützen hauptsächlich Knochenbrecher, starker Wurfarm. Das sind so die Hauptdinger, die du auf jeden Fall haben willst.
Ja, denke ich auch. Das ist relativ offensichtlich. Nur der Vollständigkeit halber, Goblins sind auch nach der Neuordnung noch Tier 3, haben Zugriff auf einen Sanitäter. Die Rerolls kosten 60.000 Gold pro Stück. Und sie haben die Keywords Düsterlandrauferei und Unterweltherausforderung für ihre Starspieler. Und sie haben die Sonderregel Bestechung und Korruption. Das ist ziemlich cool, denn das bedeutet, wenn sie Einspruch gegen eine Schiedsrichterentscheidung einlegen, dann dürfen sie einmal im Spiel eine geworfene 1 rerollen, was gar nicht so schlecht ist. Und sie dürfen Bribes, also Bestechung, für die Hälfte kaufen, nämlich für 50.000. Was unter dem Aspekt, dass quasi die Hälfte beinahe aller Spieler auf dem Feld versteckte Waffen sind, natürlich absolut sinnvoll ist. Dass sie da relativ günstig drauf Zugriff haben. Ich gehe noch kurz auf die Starspieler ein. Es ist eine verhältnismäßig kurze Liste, die da jetzt kürzlich erweitert wurde. Auf ihrer Liste steht der Black Gobbo, der ein 2. Mal Foulen erlaubt, insofern er selber das 2. oder das 1., also 1 der beiden Foul durchführt. Was für die natürlich total cool ist. 2 Mal Foulen ist super, darauf basiert dieses Team. Dann haben sie Zugriff auf Glut Smash Rip, Greg and Crumbleberry, Huckflem Scuttle Spike, kann für die Goblins spielen. Was ich spannend finde, das ist ja, wie alle wissen, eine Go-To-Maschine, der macht Punkte, und zwar nicht zu knapp. Helmut Wolf, Morkentalk und Varrak Ghoul Chewer, und jetzt sind natürlich noch Fungus the Loon und Bomber Dribblesnot dazugekommen. Bei denen aber noch keine Preise bekannt sind, soweit ich weiß. Da ist noch nicht klar, wie teuer die sein werden. Also grundsätzlich haben sie Zugriff auf die meisten Standardspieler. Mit Varagul-Schuhe haben sie nochmal einen Ork-Blitzer mit Sonderfähigkeiten und mehr Power, wenn sie mehr Punch möchten. Der Black Gobbo ist nochmal ein besonders gewiefter Gobbo, der ist auch Bombardier. Das ist natürlich sehr interessant. Es darf nur eine Bombardieraktion pro Zug durchgeführt werden. Aber in Anbetracht dessen, dass dir ein Bombardier entweder wegstirbt oder aufgrund eines beendeten Drives irgendwann vom Feld geht, kann es sich durchaus lohnen, einen zweiten dabei zu haben. Finde ich nicht gerade schlecht, das zu haben. Dann gehen wir zu dem Roster, was ich mir überlegt habe. Es ist relativ simpel. Ich habe mir überlegt, ein Roster mit allen Positionals außer dem Hooligan, den würde ich nicht mitnehmen. Aus Gründen, die wir gerade schon besprochen haben, dann würde, also auch die zwei Train Trolls, dann würde genug Kohle übrig bleiben für 6 Linemen. Sodass ich, wenn ich richtig bin, auf 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau auf 13 Spielern bin. Sodass ich ein paar Verluste verkraften kann und würde noch 3 Rerolls einpacken. Dann hätte ich noch 60.000 übrig. Die würde ich so lassen, eventuell einen Fanfaktor kaufen oder auch nicht. Kann man entscheiden. Aber ich würde es so lassen, weil dann kann ich zu Beginn meines ersten Spiels 50.000 für eine Bribe ausgeben, weil ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehr viel faulen werde in diesem Team. Da habe ich irgendwie alle Möglichkeiten dabei, kann alles benutzen. Wie gesagt, habe den Doom Diver für einen potenziellen Turn-1-Touchdown. Der Pogoer kann schnell Bälle aufnehmen und Raum gewinnen. Der Fnatic und der Looney machen mit den Trollen Schaden. Das ist so das Konzept. Die Goblin Linemen stehen im Weg und der Bomber macht eben auch Damage und wirft seine Bombe.
Kann ich verstehen.
Ja. Das wäre mein Konzept. Und dann glaube ich tatsächlich langfristig, dass ich eher über Starspieler gehen würde in einem Ligabetrieb, als dass ich jetzt mein Team wahnsinnig viel teurer mache. Also ich würde dann eher ordentlich Underdog-Kohle einstreichen und dann relativ zügig entweder den zweiten Looney mitnehmen oder den zweiten Bombardier, je nachdem, mit was ich besser zurechtkomme oder auch was das Portemonnaie hergibt, je nachdem, ich weiß nicht, was die Kosten werden. Die haben ja auch ziemlich coole Fähigkeiten, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil die Fähigkeiten, die sie haben, sind ja schon geleakt. Die gibt's ja schon. Und zwar der Bombardier hat nämlich die Fähigkeit Kaboom. Der darf sich einmal pro Spiel entscheiden, wenn ein gegnerischer Spieler die Bombe gefangen hat, die Bombe sofort explodieren zu lassen und nicht auf die 4+. Und das ist halt, holy shit, ist das geil. Das ist richtig cool. Mal gucken, was der für ein Profil bekommt. Also richtig geil wäre natürlich ein 3+ Wurfgeschick. Das wäre richtig saftig. Und mit dieser Fähigkeit, keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen, wird er sich so bei 75.000, 85.000 eingrooven. Das ist aber was ich mir wahrscheinlich schon im zweiten Spiel leisten kann. Gerade wenn ich mir 60.000 Gold übrig lasse, die ich potenziell für eine Bribe ausgebe oder ab dem zweiten Spiel für einen zweiten Bomber oder eben für den zweiten Looney, der die Fähigkeit hat, dass er den D6, der bestimmt in welche Richtung er läuft, einmal rerollen kann. Pro Aktivierung, also jede Runde, kann er den einmal wiederholen.
Aber nur, dass ich das nochmal richtig verstehe, du würdest in deinem Teamroster also alle Boys mitnehmen und nur 6 Linemen, richtig? Das heißt, mit den 6 Linemen plus den 2 Trollen bist du auf 8 Spielern plus den Pogoer plus den Doomdiver, weil der Rest ist ja weg.
Und den Fnatic.
Und den Fnatic. Aber der ist ja auch weg. Weil
nee, der ist weg.
Am Ende vom ersten Drive, meine ich.
Ich stelle ja nicht alle auf einmal auf.
Ach so, okay. Verstehe.
Um Himmels Willen, nein, ich stelle ja nicht alle auf einmal auf.
Ich wollte jetzt nur mal nachfragen. Weil ich
ja, ja, gut, dass du mal nachgefragt hast, das stimmt. Weil das ist natürlich, du hast natürlich Schwund. Ist klar, es ist, du verlierst ja den Boomer und den Looney und den Fnatic am Ende des Drives. Beziehungsweise dafür würde ich mir halt die Bribe aufheben wahrscheinlich.
Klar.
Weil, seien wir doch ehrlich, wie viele Drives hat so ein Spiel in der Regel? Doch selten mehr als 4.
kommt drauf an, wer dein Gegner ist und wie gut er spielt, ne?
Also natürlich kommt es drauf an, wer dein Gegner ist.
Wenn
aber
du, wenn du Hochelfen hast, die halt irgendwie 3 Touchdowns machen, da weißt du, es sind auf jeden Fall 4 Drives.
Ja, das stimmt. Aber dafür müssen sie erstmal den Ball kriegen und wenn du offen spielst, hast du ja das Time-Management auf deiner Seite. Dann kannst du den Ball ja irgendwo verstecken, wie du vorhin sagtest, und den hin und her werfen zwischen dem Baum und irgendeinem Lineman, während vorne der Looney Hochelfen verprügelt. Also es ist ja eine Möglichkeit.
Klar. Ist ja immer wieder.
Ja, auf Zeitspiel zu gehen und dann am Ende mit 1-1 in die Halbzeit. Ja, dann sind halt 2 Spieler raus, ist blöd, aber dann hast du halt eine bleib, holst einen wieder rein, gegebenenfalls, hoffentlich.
Ja.
Und dann ist gut.
Ja. Also mein Roster würde aussehen aus 8 Linemen, einem Looney, einem Fnatic, einem Doomdiver, 2 Train Trolls, 3 Rerolls und dann komme ich genau auf 900.000.
Mhm. Das heißt, du würdest den Bomber rauslassen?
Erstmal ja. Tatsächlich. Und da hast du 900.000, das heißt 100.000 Pity-Geld, wofür du dir entweder noch den Apotheker kaufen könntest, dass du den von Anfang an da hast und eine Bribe oder gleich von Anfang an in jedes Spiel mit 2 Bribes reingehen kannst.
Ist auch eine völlig gängige Lösung, völlig nachvollziehbar und würde sicherlich genauso gut funktionieren. Das kann man nur abschließend sagen. Ich hoffe, weil ich mag das Team total gerne vom Papier her. Es ist, glaube ich, alles andere als einsteigerfreundlich. Deswegen meinte ich vorhin, so Street Bowl wäre auf jeden Fall mal cool oder Sevens, wo man auf 4 Positionals reduziert ist, wo man die einzelnen Positionals eher mal ausprobieren kann und mal durchprobiert, was einem so liegt und wie die so sich spielen und was sie so brauchen. Weil ich habe den Eindruck, wenn du alle in einem 11-Spiel auffieldest beim ersten Mal, kann das sehr überfordernd sein.
Gerade zu Beginn darf man halt auch für Anfänger nicht vergessen, dass halt eben bestimmte Positions kein Ausweichen von der Aushaus dabei haben. Ich glaube, das wäre zum Beispiel, das wäre so ein typischer Fehler von mir, dass ich das nicht mehr gebacken kriege, welcher Spieler hat Ausweichen und welcher nicht.
Ja, ich glaube, das würde ich tatsächlich mit Farbrängen markieren, auch für mich selber, damit ich da nicht durcheinander kommen, weil das wird garantiert passieren.
Ja. Vor allem, wenn du alle auf einmal mitnimmst. Also in einem Drive, meine ich.
Ja, dann sowieso. Ich glaube, dann killst dich. Da musst du schon ein bisschen Erfahrung mit dem Team haben, um zu wissen, wie es läuft.
Ja. Und ich glaube allgemein, ne, dass die Goblins super lustig sind, super sehr, sehr chaotisch und sehr anarchistisch auch. Und ich glaube, mit denen hat man sehr viel Spaß, ob als Gegner oder als Zuschauer oder man spielt sie selber. Ich glaube, da hat man immer groß Laune mit.
Ja, ich glaube, dass sie so ein Hop- oder Top-Team sind. Ich könnte mir vorstellen, entweder läuft es richtig gut und die klattern alles um, wenn sie erstmal in Überzahl geraten und du noch irgendwie Special-Spieler in Reserve hast, kann das wirklich eskalieren mit denen oder es läuft gar nichts.
Ja.
Keine Ahnung, erster Drive, 2. Spielzug, Bomber raus, weil Bombe fallen gelassen und sich selber rausgenommen, Fnatic hingefallen und sich die Kette um den Hals gewickelt und was weiß ich, Looney einmal geblockt, hingefallen, Kettensäge plus 3 auf die Rüstung und tschüss. Und dann stehst du da und musst noch 10 Spielzüge mit 10 Linemen und 2 Trollen machen. So, stehst du, scheiße.
Ja, irgendwann ist doof. Ne? Aber wenn ich mir jetzt gerade so überlege, sie haben ja auch Zugriff auf Helmut Wolf. Weil der spielt ja für jedes Team.
Ja.
Das heißt, du hast definitiv 2 Kettensägen am Start. Und ich meine mich zu erinnern, 2016 gab es auch einen Kettensägenboy extra für die Goblins, der war auch nochmal ein bisschen billiger. Wenn du 3 Kettensägenboys in einem Drive aufstellst gegen einen, keine Ahnung, Hochelfen- oder Waldelfenteam, da ist Geschnetzel pur.
Ja, die machen richtig Damage. Das darf man echt nicht unterschätzen. Und da kann dann ja ein Drive tatsächlich reichen.
Ja.
Also wenn du in einem Drive 5, 6 von den Elfen rausnimmst oder von Menschen, was weiß ich, die haben ja auch eine Durchschnittsrüstung 9+, plus 3 auf die Rüstung, macht eine 6+ Rüstung draus, das ist schon ganz schön tough.
Ja.
Ja, darf man nicht unterschätzen. Habe ich ja auch viel Spaß mit gehabt. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Über die Kettensägen-Erfahrungen.
Ja, cool. Danke, lieber Jan, dass du dich so hineingewuselt hast.
Ja, sehr gerne. Gewuselt ist bei Goblin ist genau der richtige Begriff.
Ja, noch passender bei den Snootlingen, aber da kommen wir irgendwann zu.
Jetzt muss es nur noch ein schönes Team geben. Es gibt ja ein paar ganz gute von alternativen Herstellern, weil das von GW ist leider einfach ein Griff ins Klo, vor allem, weil die ganzen Special Player von Forge World nur existieren und einfach unverschämt teuer sind.
Ja, also ich glaube, du kannst, oder es gab auf Forge World mal ein All-In-Paket, wo du auch den White Dwarf und den Black Goblin mit dabei hattest, alle Dirty Player, zwei Trolle, das Team, aber war halt irgendwie bei 125 Euro oder sowas.
Wenn es nicht mehr war als das.
Ja. Bisschen krass, aber jo. Hilft nur irgendwie seine eigenen kleinen Goblins zusammen zu basteln.
Ja. Da finden wir bestimmt noch was. Das wird auf jeden Fall mein drittes Team, das ich anmale. Nee, mein viertes. Jetzt gerade bin ich dabei, das Undead-Team zu bemalen, was wir ja gesponsert bekommen haben. Die sind schon grundiert und die erste Schicht Grundfarbe ist drauf. Die werden sehr geil. Das wird total schön. Aber ich werde die Idee aufnehmen, mein Goblin-Team auf jeden Fall in den Farben der Buffalo-Bills zu bemalen.
Nice. Und dann können deine Bills gegen meine Vikings antreten.
Ja. Goblin versus Goblin. Das wird schön. Ja. Mein lieber Mario, ich danke dir für diese wunderbare Zeit wieder, die wir miteinander quatschen konnten über unser Lieblingsthema.
Es ist mir ein inneres Seifenblasenpusten jedes Mal.
Ja, wenn das so ist, dann müssen wir das öfter machen.
Auf jeden Fall.
Liebe Community da draußen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass ihr immer bei uns seid. Just letztens haben wir wieder ganz liebe Nachrichten bekommen von einem unserer jüngsten Fans, der uns einen Brief geschrieben hat. Wir haben uns so riesig gefreut. Wir haben wirklich im Kreis getanzt, ganz aufrichtig, weil wir ganz stolz waren. Er schrieb, dass sein Lieblingsteam Orks sind und dass er uns gerne hört und wir waren ganz gerührt. Vielen lieben Dank für solche herzerwärmenden, aufrichtigen Zusendungen. Das ist wirklich wundervoll. Da wissen wir genau, warum wir es tun.
Ja, da kann ich mich nur anschließen.
Dann, mein lieber Mario, denke immer daran, die Frage ist nicht, ob du zu Boden gehst.
Die Frage ist, wie viele von dir wieder aufstehen. Macht's gut.
Wiedersehen.